Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Das ist ein tolles Gefühl, wenn man weiß, hier bin ich richtig. Das ist es, wenn man angekommen ist. Es gibt das kleine Ankommen, bei einer Reise zum Beispiel, das wieder zurückkommen und das große Ankommen, wenn man weiß, jetzt bin ich in meinem Leben angekommen. Und beides spielt eine Rolle heute, das Große und das Kleine. Leben to go heißt diese 100 und es ist eine besondere 100, gemacht von Menschen, die gerade an dem Punkt stehen, wo man vielleicht ankommt. Am Ende ihrer Ausbildung, am Anfang des Berufs. Gemacht von den Volontärinnen und Volontären des Deutschlandradios. Bei mir im Studio zwei Volos, Bastian Brandau und Jennifer Rieger. Guten
Hallo.
Abend.
Hallo.
Basti, sag mal, wie kam es zum Projekt, wie kam es zur Idee, was über Ankommen zu machen?
Ja, so wie du es ein bisschen angeschnitten hast auch, wir sind einfach in dieser Situation, wir sind 8 Volontäre, wir haben alle studiert, wir haben mal im Ausland studiert, wir haben Praktika in dieser und jener Stadt gemacht. Und jetzt, vielleicht dachten wir schon, als wir das Volo dann angetreten haben, jetzt sind wir hier angekommen, aber auch im Volo wird man zwischen Berlin und Köln hin und her geschickt. Und die Frage, wann komme ich endlich an? Und das ist irgendwie in so einer, unserer Generation so ein bisschen typisch. Man hat einfach 1000 Möglichkeiten, wo und wie man leben will. Und das macht es schön, aber auch schwierig.
Wir erzählen drei Geschichten zum Ankommen heute, Jenny. Die erste ist die von Christina.
Genau, Christina kommt aus Georgien und mit 16 ist sie mit ihren Eltern nach Berlin gezogen. Aber so richtig wohl hat sie sich da nicht gefühlt und dann hat sie Deutschland ziemlich schnell wieder den Rücken gekehrt. Aber irgendwie hat sie das Gefühl, dass sie zu früh aufgegeben hat, nicht so richtig losgelassen. Und dann hat sie Berlin nochmal eine zweite Chance gegeben.
Außerdem die Geschichte von Mosen, der kam vor 10 Jahren nach Deutschland, um hier Ingenieur zu werden. Das hat er auch geschafft und sein Traum war, sein eigenes Unternehmen hier zu gründen in Deutschland. Jetzt aber hat er entschieden, ich gehe weg, ich bin hier nicht angekommen und inzwischen sucht er sein Glück in der Türkei.
Ja, und auch Franziska kommt aus Italien, aber ihr Ankommen hat eigentlich nichts mit ihrem Ort zu tun. Denn noch vor einem Jahr war sie noch Francesco und inzwischen lebt sie als Frau.
Ja, und dann begleiten wir immer wieder Enne Seidel und Simone Miller, Volo-Kolleginnen von euch. Die haben eine Nachtballonfahrt gemacht, ohne zu wissen, wo sie eigentlich ankommen. So sieht's ja aus, die 100 heute. Am Mikro Paulus Müller. Schönen guten Abend.
Die Radio Wissen.
Wenn man ankommen will, muss man erstmal losgehen. Und wenn man losgeht, dann hat man normalerweise ein Ziel. Ankommen eben. Aber manchmal ist es auch schön, wenn man unterwegs ist, ohne zu wissen, wo man ankommt. Enne Seidel und Simone Miller wollten genau das erleben. Und Simone, ihr habt euch eine Ballonfahrt ausgesucht, ne?
Genau, wir haben Wilhelm Eimers kennengelernt. Der ist amtierender Weltmeister im Gasballonfahren und macht seinem Namen auch wirklich alle Ehre. Er hat schon über 2500 Starts und Landungen hinter sich gebracht und mehr als 8000 Stunden im Korb. Und er hat uns eingeladen, ihn auf einer Wettfahrt durch die Nacht zu begleiten.
Ja, und da ist das Tolle bei so einer Wettfahrt, man weiß tatsächlich nicht, wo man ankommt, oder?
Nee, weiß man wirklich nicht, weil so ein Gasballon tatsächlich nicht steuerbar ist. Wo der Ballon am Ende ankommt, landet, das bestimmt vor allem der Wind. Der Pilot kann so während der Fahrtrichtung so ein ganz, ganz klein bisschen beeinflussen, wo es hingeht, indem er auf- oder absteigt. Denn in den verschiedenen Höhen, da weht der Wind in verschiedene Richtungen und das können die Piloten vorher alles berechnen und dann während der Fahrt nutzen, indem sie entweder Sand abwerfen, dann steigen sie auf, oder indem sie Gas ablassen, dann sinken sie.
So, und ihr seid los, Enne im Ballon, Simone im Verfolgerteam hinterher. Los ging's auf einer Wiese bei Düsseldorf.
Komm, wir machen schon mal oben fertig.
Gas, Marsch.
Gas, ja, Gas, okay. Gas. Vorsicht, Achtung vorne! 1, 2, 3.
Jetzt ist da oben unser Ballon.
Okay, wir machen sofort weiter. Wir packen jetzt alles aus hier, was wir einbauen können.
So, das nehmen wir alles mit.
Das nehmen wir alles mit, ja, ja. Jede Menge Sachen, Funk und Licht. Und bei der Nachtfahrt muss man natürlich besonders ausgerüstet sein. Tagsüber könnte man ja bei jedem kleinen Zwischenfall landen. Nachts kann man aber nicht so ohne weiteres landen. Karabinerhaken. So.
Fernglas?
Bei mir da vorne hin. Ja. Du kannst auch jede Ecke hin.
Nein, hier ist Platz.
Zack. Da hin. So. Ja. Zack. Jetzt das Allerwichtigste. So. Ganz vorsichtig hier, ganz vorsichtig. Vor 25 Jahren gebaut. Gibt nichts Besseres als das. Instrumentenbeleuchtung. Das Allerbeste der Welt. Okay. Die Decken kannst du da hinten reinpacken.
Sie haben mir in den letzten Tagen verschiedene mögliche Ziele genannt. Da hieß es mal, es könnte nach Frankreich gehen oder nach Polen oder in die Niederlande. Haben Sie jetzt eine Ahnung, in welche Richtung es gehen wird?
Eigentlich machen wir eine typische Ballonfahrt. Wir wissen nicht so richtig, wo es hingeht. Die Winde sind heute sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Höhen. Wir können nach Osten fahren in 2000 Meter. Wir können nach Westen fahren in 500 Meter. Und dazwischen haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die Wettfahrt bedeutet ja in 8 Stunden so weit kommen wie möglich.
Geben Sie mal einen Tipp ab. Wo landen wir morgen Mittag? Oh,
das ist ganz schwierig. Wir werden vielleicht schön in die Eifel fahren, ist auch ganz toll. Vielleicht in Belgien.
In Belgien? Okay.
In Belgien.
Okay, hier wird jetzt der erste Ballon gestartet.
Glück ab!
So, jetzt ist der Ballon schon 2 Meter über der Erde. Steigt langsam hoch. 3 Meter.
Relativ flott sogar.
Und jetzt manövrieren Sie vorsichtig an den anderen Ballonen vorbei.
So, jetzt rieselt noch ein bisschen Sand.
Krass. Oh Gott, Simone, das mache ich gleich auch.
Hast du ein bisschen Angst?
Ein bisschen. Ist halt so ein angenehmes, nervöses Kribbeln im Bauch.
So, einsteigen.
Hier einen Fuß geht's drauf, los?
Dann rein. Ja, geht los.
Wird's jetzt tatsächlich ernst?
Einsteigen bitte.
So. Okay, ich bin im Korb.
Jetzt komme ich rein.
Unser Pilot steigt auch noch zu.
So, Finger mal eben alle mal loslassen. Alle loslassen. Lights on. Lights on. Robert, wir sind fertig. Komm.
050. Hände weg.
Alle loslassen. Alle weg. Alle los.
050.
050. Danke. Glück ab. 050.
So, jetzt geht's los. Jetzt sind wir schon 3 Meter über der Erde. 4. Wahnsinn.
Okay.
Und plötzlich ist es alles ganz still. Unter uns sind überall Lichter.
Düsseldorf bei Nacht. Jetzt wollen wir einfach mal die Ruhe hier genießen.
Ja, und wir werden immer wieder von dieser wunderbaren Reise ins Ungewisse hören hier in dieser 100 und schauen, wo kommt der Ballon mit Enne an. Und jetzt gibt's die Geschichte von Christina. Die hat 100-Reporterin Jenny Gensmer irgendwann auf der Schule kennengelernt, in ihrer Jugend. Und manche Schulkameraden, die vergisst man ja quasi mit dem Abi. Andere aber, die brennen sich regelrecht ins Hirn. Die vergessen wir nie. Das sind so Menschen, an die denkt man vielleicht immer mal wieder plötzlich, Jahre später. Was der wohl macht, was die wohl macht, wie es denen wohl geht. So welche wie Christina eben. Jenny hat Christina gesucht, 10 Jahre nach der ersten Begegnung.
Christina kannte ich nur wenige Wochen. Aber an sie habe ich immer wieder gedacht. Zum ersten Mal habe ich sie bei einer Generalprobe für ein Schulkonzert gesehen. In der Dorfkirche. Sie saß auf einem Hocker. Lange Haare, lachsfarbene Schuhe, Akustikgitarre. Mit einer zarten Stimme und einem Schmunzeln auf den Lippen sang sie die sanfteste Version von dem Beatles-Song And I Love Her, die ich jemals gehört habe.
Also wir kommen gerade vom Moritzplatz, laufen die Prinzenstraße lang. Und hier müsste jetzt irgendwo auf der rechten Seite das Prinz Charles sein. Ich schaue gerade nochmal, ob wir vielleicht schon dran vorbeigelaufen sind.
Wir haben uns sofort verstanden. Christina hatte viel zu erzählen, aber die Worte dafür fehlten ihr noch. Ihre Familie kam aus Georgien. Unser Dorf hieß Rüdersdorf. Meine Familie war aus Berlin da rausgezogen. Deshalb gingen wir auf dieselbe Schule. Christina hatte es dort nicht leicht. Sie wurde gehänselt, weil sie noch nicht richtig Deutsch sprach, andere Klamotten trug. Für mich war das schwer zu verstehen. Sie war eine Person, die über das ganze Gesicht strahlte, wenn sie gelacht hat. So etwas steckt doch an. Einmal hatte mich Christina zu sich nach Hause eingeladen. Sie lebte in einem tristen, grauen Mietshaus. Erst als ich im Innenhof auf ein paar Leute traf, die mir in gebrochenem Deutsch sagten, wo genau ich klingeln musste, wurde mir klar, dass Christina in einem Heim für Einwanderer lebte. Jüdische Einwanderer, die darauf warteten, dass ihnen eine Stadt zugewiesen wurde, wo sie aufgenommen werden sollten. Georgien befand sich politisch und wirtschaftlich in ständigem Umbruch. Christinas Eltern sahen für sie dort keine Zukunft.
Hilf uns, GPS. Ja, wir stehen genau davor. Wahrscheinlich müssen wir über dieses Tor, dann rufe ich gleich mal den Robert an. Das ist der Freund von Christina, sozusagen unsere Kontaktperson.
Wir verbrachten den Nachmittag mit Reden. Über Gott, an den ich nicht glaubte. Christina schon. So etwas Wundervolles wie der Mensch, wie du und ich, so etwas könne doch nicht vom Affen abstammen, fand sie. Die Mutter kam immer wieder rein und brachte uns kleine Süßigkeiten. Christina hat mir das Lied vom Schulkonzert vorgespielt und zum Abschied einen Armreif geschenkt. so einen goldfarbenen mit Elfenbeinimitat. Ein paar Wochen später, nach dem Abi, bin ich nach Frankreich gegangen. Dort habe ich den Armreif verloren. Genauso wie den Kontakt zu Christina.
Okay, wir sind jetzt hier in einem dunklen Hinterhof in der Prinzenstraße. Theater am Aufbauhaus. Der Soundtrack, der müsste eigentlich schon losgegangen sein. Ich rufe mal Robert an und frage ihn, ob er uns reinlassen kann.
Seit damals sind 10 Jahre vergangen. Christina müsste jetzt etwa 25 sein. Zuletzt habe ich mich an sie erinnert, weil ich einen Artikel über Georgien in der Zeitung gelesen habe. Und da wollte ich endlich wissen, was aus ihr geworden ist. Ich muss nicht lange recherchieren. Im Internet gibt es viele Videos von einer Sängerin in Berlin, Christina Scheli. Das musste sie sein. Offenbar hat sie ihren Weg gemacht in Deutschland. Ob sie sich noch an mich erinnert? Ich will sie wiedersehen. Und ich will sie überraschen.
Hi. Jenny.
Hi, komm.
Hat sie ihren Soundtrack schon gehabt?
Gerade eben, aber...
An Samstagabend im April. Christina tritt bei einer Elektroparty auf. Ich habe mich zusammen mit einem Kollegen für ein Interview angemeldet. Seit Tagen freue ich mich auf den Termin. Aber als wir da sind, kommen mir Bedenken. Ich bin nervös. Wie wird sie reagieren? Ist es überhaupt okay, sie vor dem Auftritt mit ihrer Vergangenheit zu konfrontieren? Ich weiß ja gar nicht, was sie in den letzten 10 Jahren erlebt hat.
Kiki?
Christina sieht aus, wie ich sie in Erinnerung habe. Etwas kleiner noch. Aber mit den gleichen langen Haaren und dem gleichen strahlenden Gesicht.
Ich bin Jenny. Hi.
Ich bin Christina.
Ja. Hi. Hast du Zeit für ein bisschen längeres Interview eventuell mit
ja,
uns?
Ja, sehr gerne, weil
oder
der Timing
bisschen,
passt gerade.
Ach, jetzt bist du schon fertig?
Ja, ich bin schon
fertig. Jetzt habe ich dich einfach gesiezt. Sollen wir uns mal einen Platz...
Du kannst mich ruhig duzen, das ist kein Thema.
Okay.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich erkannt hat. Wir sitzen uns gegenüber, backstage, auf alten Ledersofas. Der Raum ist klein. Draußen geht der Soundcheck weiter.
Du hast vorhin gefragt, wie wir auf dich gekommen sind. Und das liegt daran, dass ich dich schon kenne.
Ja, das wollte ich aber eben gerade dir auch sagen. Du kommst mir so bekannt vor. Besonders dein Mundwinkel, beziehungsweise der ist so einmalig, den kann man irgendwie nicht vergessen. Und wenn ich mich jetzt erinnern darf, das ist ein Rüdersdorfer Kirchenchor?
Fast. So ein Schulkonzert.
Ja, ich weiß, aber wir haben dort geprobt, denke ich mal.
Genau, richtig. Das ist ja erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du mich erkennst.
Ich habe dich sofort erkannt, als ich die Hand gegeben habe. Aber dann dachte ich mir, nein, ich bilde mir das nur ein. Und ja, Jenny, ja. Ich weißt du, warum ich dich noch sehr, sehr gut in meiner Erinnerung habe? Weil du, glaube ich, überhaupt die Erste warst in Deutschland, die mich als Person akzeptiert und gesehen hat. Seitdem ich hergezogen bin und in Rüdersdorf zur Schule ging, war mir sehr schwierig, mich zu definieren bzw. überhaupt mich zum Punkt bringen ohne Sprache. Und das war so faszinierend. Mir gerade steht Knoten im Hals, weil das war echt schön. Und den Ausflug mit deinen Freunden, das kenne ich doch sehr gut. Am Treptower Park, weißt du noch?
Ich habe mich daran erinnert, dass ich mal bei dir gewesen bin, aber wir sind auch zusammen
ausgegangen. Genau, also das war der erste Ausgang für mich in Berlin, also wow.
In der Schule sahen wir uns nie. Ich machte Abitur, lernte für die Abschlussprüfungen. Ein Sommer, in dem ich einen Abschnitt in meinem Leben beendete und ein neuer anfing. Fast jedem meiner Freunde ging es so. Christinas Leben aber war damals gerade komplett durcheinander geworfen worden. Neues Land, neue Sprache, neue Schule. Ihre Mitschüler machten es ihr nicht leicht. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war, dass sie es eventuell gar nicht schaffen könnte.
Aber ich bin abgehauen. Das ist schon ein Mobbing-Zeichen quasi, dass ich nicht ausstehen konnte, nicht zurückgeben konnte. Und warum auch ich Schule abgebrochen hatte. Ich hatte keinen Spaß dabei. Also das bringt ja nichts, wenn du absolut demotiviert wirst dabei und niemand dich irgendwie lockt und sagt, ey, das hast du gut gemacht.
Christina bricht die Schule ab, geht weg aus Rüdersdorf, zurück nach Georgien.
Ja, ich habe sehr schlau gemacht. Also wir sind ins Urlaub gefahren im August und ich musste am 18. August zur Schule wieder. Und ich habe einfach meinen Eltern gesagt, ich komme nicht wieder mit, ihr könnt allein fliegen.
In Georgien war es für Christina auch immer ganz gut gelaufen. Ihre Noten waren gut. In ihrer Freizeit hatte sie Sendungen im Fernsehen und im Radio moderiert, erzählt sie mir. War morgens ins Studio gegangen, dann in die Schule. Dieses Leben will sie zurück.
Definitiv Kurzschluss. Es ist gerade gesehen, ist ein großes Blödsinn, was ich gemacht habe, weil ich hätte die ja auch nutzen können und wäre jetzt heute noch besser, als ich über mir träumen kann, weil ich hätte mich da durchbeißen müssen, mein Abi fertig machen müssen. Aber damals weiß man ja das nicht und man sagt, nee, ich gehe, da habe ich sicheren Job. Ich konnte meinen Fernseher moderieren, ich hatte normales Gehalt, was für georgische Standards so ausreicht, aber als ich zurück war, habe ich was anderes gespürt. Also das hat mich super enttäuscht, was ich dort gesehen habe.
Kein Job beim Fernsehen und die Chancen, Sängerin zu werden, sind gering. Die Kontakte fehlen, die Zukunftschancen sind schlecht. Also holt sie das Abitur nach, schreibt sich an der Uni für Journalismus ein. Was sie aber die ganze Zeit begleitet, ist das Gefühl, gescheitert zu sein. In Deutschland nicht alles versucht zu haben. Christina packt der Ehrgeiz, sie nimmt einen zweiten Anlauf und kommt zurück. Mit einem Ziel, Sängerin werden.
Mir stand klar, ich will das studieren oder beziehungsweise das lernen, was mein Beruf ausmacht. Und wenn ich Sängerin sein will, dann muss ich halt nicht Vokal studieren, sondern Fach selbst, also was drumherum ist. Und mich hat immer Medien interessiert, also habe ich mich hier in Deutschland für Medienwissenschaft und Musikwissenschaft und Medienmanagement interessiert.
Christina beginnt ihr Studium in Berlin, knüpft Kontakte in der Musikszene, nimmt an Gesangswettbewerben teil, singt in kleinen Clubs und Bars. Irgendwann auch vor 6000 Leuten. Noch kann sie von ihrer Musik nicht leben, arbeitet bei einem Gastronomieunternehmen im Management. Ab 18 Uhr, nach der Arbeit, fängt ihr anderes Leben an. Die Musik.
Words we spread, decisions we made, all that I once faded away, yeah. Das ist das 90%, glaube ich, komplett, die Musik. Ohne Musik wäre ich nicht angekommen. Musik braucht keine Sprache. Du kannst einfach singen. Und das hatten wir ja in diesem Chor. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich gar kein Deutsch gesprochen habe, beziehungsweise sehr gebrochen und sehr schwierig überhaupt zu verstehen. Aber du hast mich verstanden, weil wir haben zusammen Musik gehört, zusammen gesungen und genau das habe ich in Berlin aber massenweise bekommen.
Es ist schön, Christina diese Dinge sagen zu hören. Zu sehen, dass sie schon so weit gekommen ist. Wie sie so vor mir sitzt, hat sie noch viel von der Christina von damals. Aber im Gegensatz zu dem Mädchen mit der Gitarre in der Kirche zeigt sie heute sehr deutlich, was sie kann und was sie will. Sie hat sich durchgebissen, scheint glücklich und in ihrem Leben angekommen zu sein.
Ankommen ist, wenn einfach du nicht weg willst. Das ist doch ganz einfach. Wenn du nicht einfach weg willst, so wie ich das damals wollte, warum ich auch so einen Bruch in mein eigentliches Leben gebracht habe. Und für mich ist wichtig, sich auszudrücken zu können, Sprache beherrschen einigermaßen, dass man über eigene Gefühle sprechen kann, dass man anderen zuhören kann, Hilfe leisten kann, Freunde wiederfinden kann nach 10 Jahren.
Christina, beim zweiten Mal hat es geklappt mit dem Ankommen in Deutschland. Ein Beitrag von Jenny Gensmer und Christoph Reimann war das. Leben to go, es geht ums Ankommen heute in der 100. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo unser Ballonteam mittlerweile ist. Enne, wo steigen wir jetzt ein?
Tja, das Ballonteam ist jetzt schon so eine gute Stunde in der Luft. Mit unserem Piloten Wilhelm Eimers sind wir längst per Du. Es ist mitten in der Nacht und inzwischen ganz schön kalt geworden.
So, da kommen wir mal dazu.
Whisky Echo gehört laut und klar.
Ja, ich verstehe dich auf 5, gut.
Richtung zur Zeit 219, also 219 Grad. Ganz grobe Richtung Aachen. Geschwindigkeit zur Zeit 29 km/h und in 280 Meter genau. Delta Oscar, Whisky Bravo India.
Okay.
So, was sehen wir noch im Ballon? Wir sehen noch 1, 2,
2, da vorne ist einer 3, da ist einer 4 da unten.
Was müssen wir denn jetzt tun, damit wir möglichst weit kommen?
Eigentlich müssen wir tief bleiben. Unten war viel mehr Geschwindigkeit, da ist das Problem, aber dass wir natürlich bei Nacht nicht in Belgien einfahren dürfen. Und wir bleiben jetzt erst Moment mal hier oben. Und dann morgen früh kann man immer noch mal tief gehen und kann dann noch Strecke machen, nicht? Aber wir wollen jetzt erstmal abwarten und erstmal sehen, dass wir hier keine Probleme mit Köln, mit dem Flughafen bekommen.
Hattest du schon mal Angst im Ballon?
Ja, ich sag mal Respekt vor wilden Landungen oder so. Wenn man also unten sehr viel Wind hat und so, dann hat man schon Respekt davor. Aber Angst kann man nicht sagen.
Ist ja irgendwie auch total friedlich hier oben, ne?
Es ist auch friedlich. Die Welt ist auch friedlich. Die Menschen auf dieser Welt, die sind nicht friedlich. Dabei haben wir nur ein Leben und so ganz kurz nur. Das sind so Dinge, so damit beschäftigt man sich schon mal, wenn man hier oben so in die unendliche Weite des Landes guckt, nicht? Dass alles irgendwie endlich ist. Und dass man irgendwo natürlich ankommt, wenn man auch nicht weiß wo, aber irgendwo ist dann doch wieder ein Ankommen, wenn es Ankommen ans Lebensende ist.
Es geht bei uns ums Ankommen heute. Ja, und manchmal ist man dann dort, wo man hin wollte, kommt aber trotzdem nicht an. Das ist bei Mosen so. Er ist vor 10 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen zum Studieren, Elektrotechnik, hat dann seinen Abschluss gemacht und hatte auch konkrete Pläne für sein Leben hier. Wollte sich in Deutschland was aufbauen, eine eigene Firma, wollte ankommen. Man könnte vielleicht sagen, Deutschland hat es ihm nicht leicht gemacht, hat ihm immer wieder bürokratische Steine in den Weg gelegt. Und deshalb hat sich Mosen ein neues Ziel gesucht. Panayotis Gravilis hat ihn gesprochen.
Also wir trinken jetzt Tee.
Zuhurat.
Wir trinken Zuhurat.
Genau, super.
Und dein Name ist Mohsen.
Auf Englisch, ja. Auf Englisch Mohsen.
Mohsen und ich sitzen auf lauschigen, großen Kissen. Wir trinken Zuhurat, eine Art arabischen Kräutertee. Mohsen, dunkler Vollbart, silberne Brille, wischt auf seinem Tablet herum, nippt ab und zu an seiner Tasse.
Ich bin Mohsen Abbasi, ein Surer aus Bremen, bin 30 Jahre alt, ein Diplom-Ingenieur. Nach Deutschland bin ich vor etwa 10 Jahren gekommen, Mitte April 2005, schon vor langer Zeit, ja.
Und diese Zeit ist nun vorbei. Vor ein paar Monaten schrieb Mohsen mir per SMS, ich werde Deutschland für immer verlassen. Hier läuft alles so falsch und so ungerecht, was mich noch mehr belastet und für mich ein weiterer Grund ist, Deutschland aufzugeben. Diese Zeilen verwundern mich. Mohsen ist nach Deutschland gekommen, hat Elektrotechnik studiert, den weltweit angesehenen deutschen Diplom-Ingenieur in der Tasche. Doch irgendetwas scheint passiert zu sein, dass er seinen Traum, hier anzukommen, aufgegeben hat. Mohsen ist aus Bremen nach Berlin gekommen. Er ist auf Abschiedstour. Noch einmal will er hier Freunde treffen und sich verabschieden. Und er will Go-Kart fahren. Mohsen fährt ganz alleine auf der Strecke. Ich schaue ihm dabei zu. Während er sich mit dem Kurs vertraut macht, kommen weitere Fahrer. Mohsen liefert sich ein Rennen mit ihnen und ist immer schneller als sie. Danach zieht er seinen schwarzen Helm aus und die blaue Sturmhaube, kommt strahlend auf mich zu und hebt dabei seinen Daumen.
Hey Mohsen, warum hast du das jetzt gemacht?
Ja, damit ich mich ein bisschen Stress abbaue und damit ich etwas Schönes von meiner Reise auch erlebt habe. Besonders hier in Berlin. Ich war noch nie Kartfahrer aus einem Bremen und das ist schön jetzt, dass man sagt, okay, etwas Anspruchsvolles gemacht in Berlin, das ist auch schön. Manchmal braucht man ein bisschen Adrenalin schon. Hier habe ich vielleicht auch meine Zeit. Auf diese längste Bahn habe ich jetzt 1 Minute 16. Mal schauen, wie wir zusammenfahren, wie viel schaffst du. Schauen wir mal.
Mohsen fährt mir davon, überrundet mich. Ziel gesetzt und Ziel erreicht. Warum hat das mit seinem Leben in Deutschland nicht genauso geklappt? Am Anfang seiner Zeit in Deutschland läuft bei Mohsen eigentlich alles nach Plan. Seine Eltern finanzieren sein Studium. Später arbeitet Mohsen an der Uni und verdient sich so sein eigenes Geld.
Speziell in den ersten 4 Jahren
ging es mir auch an der Uni sehr gut, weil ich hatte sehr gute Beziehungen. Außerhalb der Uni hatte ich sehr wenig Kontakte, weil ich an der Uni eigentlich nur gelebt habe. Das heißt, in einem Wohnheim, und dieses Wohnheim lag genau Mitte der Uni. Das war auch sehr nachteilhaft, aber für einen Studenten ist es draußen sowieso teuer. Deswegen, wenn man auch nicht viel Ahnung von der Stadt hat, dann bleibt man in dem Wohnheim.
Mosen erzählt mir aber auch, dass er immer skeptisch angesehen wurde, sich nie wirklich ernst genommen fühlte. Wenn das Mikrofon aus ist, spricht er auch von Rassismuserfahrungen an der Uni. Alles Dinge, die dazu führen, dass er sich nach wie vor wie ein Fremdkörper in Deutschland vorkommt.
Ich bin so verärgert und ich habe auch keine Hoffnung mehr hier überhaupt, dass ich sage, nach 10 Jahren bin ich wirklich anscheinend gar nicht angekommen, außer bei einigen einzelnen Personen, aber bei dem Staat anscheinend gar nicht.
Es sind die Behörden, mit denen er irgendwann nicht mehr klarkommt. Er will eine Firma gründen, das ist sein Traum. Doch das ist eigentlich verboten. Als ausländischer Student, der nicht aus dem EU-Raum kommt, bräuchte er eine Sondergenehmigung. Er schreibt an die Ausländerbehörde.
Ich kann mich selber finanzieren, wenn ich die Genehmigung für das Gewerbe bekomme. Ich will keine Steuergelder nehmen, sondern sie zahlen, wenn ich dazu komme. Reichen über 8 Jahre in Deutschland nicht für diese Genehmigung? Ich hoffe doch. Ich bitte Sie darum, mir die Möglichkeit zu geben, keine Last für andere zu werden. Ich brauche unbedingt den Gewerbeschein, sonst bin ich erledigt.
Mosen hakt mehrmals nach, bekommt über 4 Monate keine Antwort. Seine Anfrage wird weitergeleitet und versandet. Mosen gibt auf. Es gibt keine Ausnahme für ihn und sein Gewerbe. Nach seinem Studium bleibt er arbeitslos, verschuldet sich. Aber warum wollte er dann nicht endlich seine Firma gründen?
Das könnte ich nochmal versuchen. Ich darf das auch machen, aber ich bekomme dann Aufenthalt auf das Unternehmen, was ich dann gründe, nur wenn ich ein Geschäft oder ein Unternehmen in meinem Bereich gründe. Es muss dann auch erfolgreich sein. Das wird beobachtet, wie das alles funktioniert. Und wenn das nicht klappt, dann ist es auch schwierig. Und ich kann auch damit zum Beispiel, was mein Ziel auch war, dass ich dann die deutsche Staatsbürgerschaft beantrage. Das könnte auch nicht unbedingt helfen, wenn das nicht erfolgreich ist.
Was mir eigentlich klar wird: Das Problem scheint vor allem Mosens Aufenthaltsstatus zu sein. Mosen wirkt verbittert und kompromisslos zugleich. Wie von einer enttäuschten Liebe hören sich die Geschichten von ihm und Deutschland an. Zudem spielt die Situation seiner Eltern eine entscheidende Rolle. Sie sind im Krieg aus Syrien geflohen, leben jetzt in Libyen. Bei einem Fluchtversuch übers Mittelmeer kenterte das Boot und sie wurden zurück nach Libyen gebracht. Jetzt will Mosen sie auf offiziellem Weg nach Deutschland holen.
Ich will sie retten aus Libyen. Dort ist alles schlimmer noch als in Syrien. Wären sie in Syrien geblieben, wäre es für sie vielmal besser als jetzt in Libyen. Sie sind ältere Leute und mein Vater ist krank, Diabetes und Blutdruck. Und nach ein paar Monaten hat er kein gültiges Pass mehr. Das heißt, er konnte vielleicht Libyen nicht mal verlassen. Also wirklich ganz schlimme Situation. Aber das wurde überhaupt nicht geachtet. Also von dem Staat, von der Regierung.
Der Staat verlangt von Mosen, dass er für den Unterhalt seiner Eltern aufkommt. Eine sogenannte Verpflichtungserklärung unterschreibt. Aber das kann er nicht. Er hat keinen Job und auch den Eindruck, ihn, den syrischen Aktivisten, wird so schnell kein Unternehmen anstellen. Trotz Diplom. Mosen hofft auf ein humanitäres Flüchtlingsprogramm für seine Eltern. Aber die Ausländerbehörde weist ihn ab.
Sehr geehrter Herr Mosen, leider sind die Programme zur Aufnahme von Flüchtlingen bereits abgeschlossen. Wir hatten hier über 1000 Vorschläge. Auch hier konnte Bremen leider nur eine geringe Anzahl aufnehmen. Es tut mir leid, aber wir können Ihnen da leider nicht weiterhelfen. Vielleicht finden Sie einen Verwandten oder Bekannten in Deutschland, der bereit ist, die Verpflichtungserklärung abzugeben.
Den findet Mosen nicht. Dass eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde in ihrer Antwort seinen Nach- mit seinem Vornamen verwechselt, ist für ihn nur ein weiterer Beleg für die Geringschätzung, die ihm dieser Staat entgegenbringt. Was bleibt, ist Verzweiflung. Seine berufliche Zukunft ist ungewiss. Ein Wiedersehen mit seinen Eltern rückt in weite Ferne. Und sein Traum, in Deutschland anzukommen, zerplatzt allmählich. Mosen wirkt trotz dieser Rückschläge zielsicher, abgeklärt. Ich habe das Gefühl, er versucht, seinen Schritt möglichst nüchtern zu betrachten. Er sagt, am Ende werden viele seine Entscheidung, Deutschland zu verlassen, nicht verstehen. Vielleicht wird sie vielen auch nicht gefallen.
Ich muss drehen, ne?
Ich glaube, du kannst direkt ausfahren, oder?
Also kann ich noch nochmal?
Drehen, genau, doch.
Wir fahren im Auto Richtung Innenstadt.
Du warst 10 Jahre hier und jetzt sind auf einmal zählst du die Tage ab.
Ja, das ist nicht leicht. Das ist wirklich nicht leicht. Ich bin ja nach Berlin jetzt mit Mitvergangenheit gekommen und jemand hat mir auch gefragt, wie fühlst du dich jetzt, als du, dass du Deutschland verlässt? Ich war auch automatisch ein bisschen traurig, klar. Ich wollte auch hier bleiben, aber wenn ich jetzt keine andere Möglichkeit finde und wenn ich auch irgendwo anders mehr Möglichkeiten für mich finde, dann muss ich auch nicht unbedingt bleiben.
Sein Ziel nach wie vor, ein Unternehmen gründen, der eigene Chef sein. Mosen will elektronische Prothesen bauen, Miniroboter mit 3D-Druckern anfertigen, die Welt verbessern. Dafür geht er jetzt in die Türkei. Da soll alles einfacher sein, besser für ihn, so hofft er. Vielleicht zieht er sogar irgendwann wieder zurück nach Syrien, obwohl sich dort mit dem Bürgerkrieg alles verändert hat. Mosen redet viel von Karriere. Für mich klingt das alles zu abstrakt.
Hast du dich verliebt hier eigentlich mal?
So. Nein, nicht in dieser Form, also nicht verliebt, sondern es gab die Diskussion mit mir oder die Möglichkeit zu heiraten. Ich hatte mindestens 6 Chancen dafür. Ob es dann überhaupt dazu führt, dass ich dann in der Person mich verliebe und dann heirate, das ist was anderes. Aber ich habe immer diese Chance vom Anfang an gestoppt, das heißt abgelehnt. Überhaupt den ersten Schritt zu machen, die Frau kennenzulernen, weil immer der Anfang der Gedanken war, dass ich dann heirate, um dann keine Probleme in Deutschland zu bekommen.
6 Mal versuchen seine Freunde, ihm eine Partnerin zu vermitteln. Alle haben einen deutschen Pass. Und eine Ehe könnte seine komplizierte Aufenthaltssituation erleichtern. Doch Mosen lehnt ab. Aus Prinzip, sagt er. Mosen trifft sich mit Ibrahim im Verein Salam. Hier kommen Syrer zusammen, spielen Backgammon, rauchen Shisha. Sie diskutieren und engagieren sich gegen den Krieg in Syrien, unterstützen ankommende Flüchtlinge. Am folgenden Tag ist der 4. Jahrestag des Kriegsausbruchs. Mosen und die anderen wollen demonstrieren, auf die Lage in Syrien aufmerksam machen. Auch Ibrahim hilft, wo er kann. Er kommt wie Mosen auch aus Aleppo, hat in Deutschland studiert und promoviert. Heute hat Ibrahim 3 Kinder und will hier bleiben.
Als ich ganz am Anfang, im September 2003, habe ich Deutsch gelernt und es gab ein Buch, heißt Dolphin. Und der erste deutsche Unterricht war ein Bahnhof. Leute kommen, Leute gehen. Leute winken, Leute weinen. Guckt man so, es ist wie ein Bahnhof.
Mosen nickt, schaut in seine Teetasse. Er wirkt nachdenklich, zum ersten Mal in der Zeit, die wir zusammen verbringen.
So ist das Leben. Das heißt, wir sind genug erwachsen zu wissen, dass das Leben heutzutage extrem kompliziert ist, dass man mit solchen Abwechslungen irgendwie klarkommen soll. Ne? Und wir haben schon unsere Heimat verlassen. Und noch eine zweite Heimat zu verlassen, ist vielleicht etwas leichter für uns alle. Die Syrer leider sind im ganzen Leben immer hin und her.
Mosen und Ibrahim wollen in Kontakt bleiben. Ihr Engagement gegen das Assad-Regime hat sie die letzten Jahre zusammengebracht und zusammengeschweißt.
Deutschland habe ich als zweite Heimat angenommen.
Aber vergiss Deutschland. Mir geht es nicht um Deutschland, sondern mir geht es darum, dass du... Man muss ja auch Zeit haben, um traurig zu sein.
Mein Eindruck ist, Mosen zeigt nicht gern Gefühle. Oder die Zeit reicht gar nicht aus dazu. Auch nicht für die Demo. Denn Mosens Mitfahrgelegenheit wartet. Und in Bremen muss er seine Wohnung räumen. Seine Berliner Abschiedstour geht zu Ende. Ich habe das Gefühl, je näher der Abschied rückt, desto mulmiger wird Mosen das Ganze. Auch wenn er sich wie immer ganz unbeeindruckt gibt. Sein Lachen, so scheint es mir, kann eine gewisse Unsicherheit nicht überspielen.
Von einer Seite bin ich traurig. Ich konnte nicht zur Demo gehen. Ich konnte nicht direkt von meinen Freunden verabschieden. Aber vielleicht ist es auch gut so, dass ich nicht komplett mich verabschiede, damit wir uns sehr schnell wieder vielleicht in der Türkei wiedersehen. Oder wenn ich nach Deutschland als erfolgreicher Unternehmer vielleicht zurückkehre. Schauen wir mal.
Es sind die vorerst letzten Augenblicke für ihn und für mich gemeinsam an einem Ort. Wir irren durch die Straßen, um seine Mitfahrgelegenheit zu finden. Er schaut dabei immer wieder auf sein Tablet, das er als Navi benutzt. Und dann geht alles ganz schnell.
Gut.
Ja.
Mach's gut.
Wir sehen uns irgendwann.
Nur das Beste, ne?
Dankeschön.
Gute Fahrt.
Sehr Gruß an euch alle. Tschüss.
Ciao.
Das war's, denke ich mir. Aber am liebsten würde ich ihm hinterherrufen, Hey, warum bleibst du nicht einfach und wir finden eine Lösung für dich? Dabei wird mir immer wieder klar, dass ich es mit meinem europäischen Pass ziemlich einfach habe. Privilegien genieße, Freireisen oder ein Unternehmen gründen darf. Mosen hatte das alles nicht. Aber ich denke mir auch, vielleicht waren seine Prinzipien nicht immer hilfreich. Tja, und jetzt zieht Mosen davon. Er wird mir fehlen und ich bin mir nicht sicher, ob er an einem anderen Ort glücklicher wird. Aber warum eigentlich nicht?
Mosen ist nicht angekommen in Deutschland und versucht es jetzt in der Türkei. Panayotis Gavrilis und Bastian Brandau haben ihn beim Abschied begleitet. Simone Miller und Enne Seidel haben sich überlegt, dass sie nicht wissen wollen, wo sie ankommen. Sie sind nämlich mit dem Ballon los. Und da weiß man eben nicht, wo es lang geht. Simone ist hinterhergefahren im Verfolgungsvan und Enne war im Ballon selber. Simone, wie war denn das dann? Es war ja eine Nachtfahrt mit dem Ballon, so durch die Nacht zu fahren und dann da so nicht zu wissen, wo es lang geht.
Also du musst dir vorstellen, wir verfolgen am Boden, also Bastian und ich, wir haben es ein bisschen gemütlicher als sie da oben im Ballon. Wir konnten nämlich gerade 3 Stündchen schlafen im Bulli, der steht am Startplatz. Und jetzt ist es 7 Uhr morgens, wir sind gerade aufgestanden, nach Mönchengladbach gefahren, um da Claudia, also die Frau von Wilhelm Almers, zu treffen. Und die ist leidenschaftliche Verfolgerin und hat uns gerade in ihren Bus gepackt und mit auf die Suche nach dem Ballon genommen.
So, Enne, du warst dann die ganze Nacht da oben. Was macht man nachts so im Ballon? Sieht die Lichter der Städte?
Ja, die sieht man. Ich war ehrlich gesagt irgendwann so müde, dass ich tatsächlich ein bisschen eingenickt bin. Und das Schlafen im Ballon, das muss man sich ungefähr so vorstellen wie Schlafen im Auto. Ich habe mich da so an die Wand des Ballonkorbs gelegt und gelehnt und der Kopf ist dann irgendwie so nach und nach auf die Brust gesunken.
Ist nicht viel Platz in so einem
Genau,
Ding, ne?
Nicht ganz so bequem. Aber irgendwie doch ein ganz gutes Zeichen, dass das mit dem Schlafen geklappt hat, weil das zeigt, dass ich mich dann doch ganz gut an die Situation da oben gewöhnt habe nach und nach und nicht mehr wirklich Angst hatte. Weil am Anfang, da hatte ich tatsächlich echt Probleme, mich überhaupt an die Wand dieses Korbes zu lehnen. Also ich hab dieser Wand nicht so ganz getraut, aber irgendwann war ich dann so müde, da hatte ich keine andere Wahl mehr.
Und dann bist du auch wieder aufgewacht.
Oh. Guten Morgen. Oh, ich habe tatsächlich geschlafen im Ballon.
Alles in Ordnung?
Oh, da hinten geht jetzt die Sonne auf. Schön. Und wo sind wir?
Wir sind jetzt bei Wassenberg. Ja, nicht mehr weit von der holländischen Grenze weg. Ein bisschen haben wir noch. So. Mal gucken, wo haben wir die Karte von Holland? Die Niederlandse Karte. Guck mal, dass wir jetzt nicht so in eine Flugschneise von Maastricht oder so reinfahren. Nicht? Das wäre natürlich nicht so schön. Maastricht, hier unten ist Maastricht. So, Maastricht, Venlo, Düsseldorf, Venlo, Roermond. Mhm. So ganz hoch dürfen wir hier nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal tiefer. Wir können ja jederzeit wieder aufsteigen. 18 km/h, da, wir rasen wieder.
Auf geht's.
Auf geht's. Endkampf. Guck mal hier, schön, schöne Häuschen, richtig schön. Schön, boah. Da hält einer, was hält der da, Lamas? Da, guck mal, mit der Hecke drum, ringsrum.
Ja.
Die muss er schneiden und so, Heidewitzka.
Sieht aber auch aus wie ein kleines Versailles, ne? Was er sich da angelegt hat.
Hat Riesenkrach mit dem Nachbarn wahrscheinlich hier. Da sind schon ein paar Quadratmeter, alle Achtung.
Bist du schon mal irgendwo gelandet, wo du dann tatsächlich auch mit der Sprache Probleme hattest, weil die Leute kein Englisch konnten?
Ja, natürlich. Bei der großen Weltrekordfahrt 1995 in Lettland damals, wenige Kilometer vor der russischen Grenze, da haben die Leute damals nur Russisch gesprochen. Dann ist Verständigung ganz schwierig. Den Leuten klarzumachen, dass wir vor 3 Tagen in Deutschland aufgestiegen sind und nur durch die Luft gefahren sind, das ist für die Leute völlig unverständlich, weil das können sie sich gar nicht vorstellen. So, Position ist... ich möchte schon mitteilen, dass wir schon wieder die nächste Grenze passiert haben. Wir sind schon wieder in Belgien jetzt. In Belgien.
Jetzt sind wir doch in Belgien.
Jetzt sind wir, ja. Doch
das war doch dein Tipp.
Ja, doch nach Belgien.
Hier ist die 100. Und diese 100 ist eine besondere 100, denn sie wurde von den Volontären des Deutschlandradios gestaltet. Alle Stücke kommen von Ihnen. Jennifer Reger und Bastian Brandau sind jetzt hier nochmal bei mir im Studio. Wir wollen darüber reden, wie es überhaupt dazu kam. Und wir wollen mal ein bisschen übers Ankommen generell reden. Bastian, sag doch nochmal, wie es dazu kam, dass ihr dieses Thema genommen habt.
Ja, wir kamen irgendwie von Mobilität auf dieses Ankommen, was man so versucht oder was einem Leute auch manchmal wünschen. Ich wünsche dir, dass du endlich ankommst. Und was eben so typisch ist in unserer Generation und vielleicht bei den Leuten, die studiert haben und die nochmal im Journalismus sind, nochmal ganz besonders, dass man eben viel unterwegs ist und sich fragt, ja, schaffe ich es irgendwann mal anzukommen? Und dann haben wir Geschichten gesucht und geguckt, wie sich die realisieren lassen. Und zwei haben wir schon gehört, einmal Christina, die eben es im zweiten Anlauf wohl geschafft hat, in Berlin anzukommen.
Zweimal nach Deutschland, um anzukommen.
Genau. Berlin ist ja auch so eine Frage, ob man da je ankommen kann. Und dann hatten wir Mosen, auch eine irre Geschichte, der eben 10 Jahre hier gewesen ist und jetzt sagt, ich bin hier nicht angekommen. Ich versuch's jetzt woanders.
Aber er will auch wieder ankommen und versucht es jetzt in der Türkei. Und da kann man ihm wünschen, dass das da klappt. Jenny, wie sieht das bei dir aus mit dem Ankommen?
Ja, ich finde ja, manchmal ist es ja sogar ein bisschen bequemer, einfach gar nicht anzukommen, weil man sich dann nicht festlegen muss. Und ich habe das auch an mir selber gesehen. Also ich habe hier und da gewohnt, hier studiert, da gewohnt, bin x-mal umgezogen.
So dieses typische Ding, ne?
Genau. Und habe aber auch immer wieder gedacht, ach, vielleicht ist es ja woanders noch besser. Vielleicht finde ich ja den perfekten Ort mit dem perfekten Job und der schönsten Wohnung und sowas. Aber um wirklich mal richtig irgendwo anzukommen, muss man vielleicht auch einfach mal sich auf einen Ort einlassen und ein paar Kompromisse machen.
Und einfach dann da sein können. Wie ist das, Bastian, für dich ganz persönlich? Fühlst du dich angekommen? Bist du angekommen?
Ich versuche es im Moment anzukommen, ja. Es wird mir auch immer wieder gewünscht. Aber noch, würde ich es nicht endgültig von mir sagen. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das so unbedingt will, ob das so richtig klappt, ne? Wenn ich das Gefühl habe, wenn man irgendwo angekommen ist und irgendwas erreicht hat oder sich irgendwo niedergelassen hat, dann will man vielleicht auch wieder weiter, dann will man was Neues leben.
Genau, es ist ja nicht so, dass Ankommen jetzt so was für immer ist. Und es ist ja auch immer wieder schön, aufbrechen zu können, um woanders anzukommen, ne? Also so Ehe ist ja so ein typisches Ankommen-Ding, ne? Verheiratet sein und im Hafen der Ehe ankommen. Da gruselt es einem ja auch ein bisschen, oder? Geht euch das nicht so?
Ja, also genau, das finde ich auch, dieses Reihenhaus oder Endreihenhaus mit dem Kombi vor der Tür und dem Schäferhund. Genau, also das wüsste ich nicht, ob das was für mich wäre. Genau.
Ob das wirklich Ankommen ist, ne?
Ob das wirklich Ankommen ist.
Ja. Jenny, wie ist das bei dir mit dem Ankommen? Ist das ein gutes Gefühl?
Ja, also mit dem Schäferhund hat es vielleicht nicht unbedingt was zu tun, aber für mich hat Ankommen tatsächlich irgendwie in den letzten Jahren ein bisschen einen anderen Stellenwert bekommen, weil meine Mutter vor knapp 2 Jahren gestorben ist und ich musste dann das Haus komplett ausräumen und irgendwie alle Sachen, die jahrelang in ihrem Platz gelegen hatten, so einpacken und musste so quasi mit ansehen, wie mein Zuhause so unter meinen Händen zerbröckelt ist. Und jetzt, wo diese Basis weggefallen ist, ist das Ankommen für mich irgendwie viel, viel wichtiger. Also ich muss jetzt irgendwie einfach da ankommen, wo ich bin. Und das hat für
Sonst hat man das ja immer, ne? Ganz, ganz lange noch bis vielleicht in die 40er sozusagen, wenn man 40 ist rein, sagt man, wenn ich nach Hause gehe, dann gehe ich zur Mama. Und wenn das weg ist, ja, fehlt das. So, jetzt wollen wir uns wieder der Ballonfahrt widmen. Das ist nämlich so, Enne ist oben im Ballon und Simone ist unten mit den Verfolgern. Bastian ist noch im Auto. Wie macht man das eigentlich, Simone, so einen Ballon verfolgen?
Also es gibt da 2 Systeme. Zum einen ist der Ballon getrackt. Das heißt, über so eine GPS-basierte Website kann man dann von unten auf dem Smartphone mitverfolgen, wo er hergeht.
Ach, du hast wirklich nur dein Telefon dann da und guckst da rein?
Ja, genau. Du hast dann dein Telefon und dann ist da so eine kleine Schnur, die du so mitverfolgen kannst. Und das ist der Ballon. Aber das ist eher nur so für die grobe Orientierung nützlich. Am wichtigsten ist wirklich der Funk. Das haben wir ja auch schon gehört. Wir haben jeweils im Ballon und im Auto ein Funkgerät. Und so halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden, wo wir gerade so sind. Und der Ballon ist uns Verfolgern im Auto, aber immer ein ganzes Stück voraus. Und manchmal, da klappt es auch nicht so gut mit der Funkverbindung.
Whisky Echo für Charlie Echo. Die Verbindung ist ganz schlecht. Ich fahre mal Richtung Genk.
Ist okay, Genk ist okay, Ende, Ende.
Jede Verfolgung ist interessant. Man kommt also in Gebiete, in die man ja vielleicht freiwillig gar nicht hinfährt oder zu denen man gar nicht hinfahren würde. Man sieht also kleine Orte, Straßen und so. Also jede Verfolgung hat eigentlich auch seinen Reiz, fast wie das Ballonfahren.
Whisky Echo für Charlie Echo.
Ich höre.
Ich gebe mal das Mikro weiter, ja?
Verstanden.
Wie geht's da oben?
Also ziemlich gut. Ziemlich großartig. Wir haben uns inzwischen ziemlich gut dran gewöhnt und wollen eigentlich nicht wieder runter.
Mal gucken, was für Trampelpfade wir nachher noch befahren müssen mit diesem Hänger. Bist du mal stecken geblieben?
Ich bin einmal stecken geblieben in den ganzen Jahren. Da ist der Ballon gelandet und ich wollte dahin. Und da war so, ein ganz, ganz feiner Graben, der aber komplett zugewachsen war. Weil der war auch nicht sehr tief, aber dann bin ich mit den Reifen stecken geblieben. Da hat mein Mann fürchterlich mit mir geschimpft.
So, jetzt überfahren wir die belgische Grenze. Um 9 Uhr, genau.
Ja, sind wir gut in der Zeit.
Und wann war deine erste Fahrt?
Also die erste Fahrt war eigentlich sehr bescheiden. Es war ein außergewöhnlicher Start in Gelsenkirchen. Die Fahrt endete dann im Regen. die Landung auf einem Rübenacker mit geschätzten 1 Million Nacktschnecken. Also die erste Fahrt war nicht so toll. Wir sind jetzt genau an der Ausfahrt 29 und verlassen jetzt die Autobahn.
Alles genau, wunderbar. Dann wird der Sichtkontakt mit dem Helden Ende.
Wir sind schon weiter westlich als die. Und dann sind wir auf einer Bundesstraße, wo wir sie irgendwann sehen müssten auch.
Sehr schön. Okay. Das ist aber ein guter Navigator da hinten. So, wir haben Sichtkontakt. Wir fahren jetzt nach Sicht. Vor uns links. Gut,
wunderbar, okay.
Und da vorne ist er.
Tja, und ob die auch auf dem Schneckenacker landen, das hören wir dann gleich. Ja, und jetzt lernen wir jemanden kennen, der endlich angekommen ist. Nach einer langen Reise und einer langen Suche. 30 Jahre lang stimmte irgendwie nichts im Leben, fühlte sich so vieles falsch an, bis sich das vor gut einem Jahr alles geändert hat.
Wenn ich an Francesco denke, denke ich als eine andere Person. Manchmal frage ich mich, was hatte er so falsch, dass ich ihn töten will? Warum? Ich habe mich auch schuldig gefühlt manchmal. Jetzt nicht mehr, aber ja, wenn ich den Fotos anschaue, denke ich, oh je. Es war ein komischer Typ, der viel gereist hat und viele komische Sachen gemacht hat, aber irgendwie, der bin ich nicht. Let's talk about Ich bin Franziska Ariadne Coratolo und früher hieß ich und heiße offiziell immer noch Francesco. Seitdem ich als Frau lebe, lasse ich mich Franziska Ariadne nennen. Ich habe die deutsche weibliche Version davon ausgewählt, weil ich die Entscheidung endgültig hier in Deutschland getroffen habe, ich selbst zu sein und als wäre ich ein zweites Mal geboren in Deutschland. Ich habe meine Kindheit in meiner Geburtsstadt verbracht, in Italien. Ich bin die erste von 3 Kindern und ich habe meine Kindheit zusammen mit meinen Eltern und meinen Brüdern verbracht. Der Wunsch zu entkommen war immer da. Aber seitdem ich sehr klein war, also mit 7 oder 8, wollte ich immer weg. Ich gehe regelmäßig alle 4 bis 5 Wochen zum Friseur, um mich um mein Gesicht und meine Haare zu kümmern.
Hallo,
ich bin die Franziska, ich habe einen Termin mit Sabrina.
Ja, dann darfst du schon direkt hoch zu Sabrina gehen.
Okay, die Seite, ne? Danke.
Sabrina, hi.
Franziska.
Was machen wir denn?
Also ich wollte wissen, ob wir die Augenbrauen zupfen können und einfach nur spließen und etwas glätten und eine Form geben.
Ja, okay. Nur, also ich würde zuerst schneiden und dann kannst du die Augenbrauen machen.
Ich trage sehr gerne lange Haare, weil ich besser meine Weiblichkeit ausdrücken kann. Ich freue mich auch, mich anzuschauen. Also im Gegensatz zu früher. Als wir an der Schule Fußball spielen müssten, wollte ich gar nicht. Also unter Jungs, das war komisch. Das war nicht mein Ding eigentlich. Ich wollte am besten mit den Mädchen spielen, weil ihre Spiele fand ich lustiger, interessanter. Zwischen dem Alter von 11 bis zum Alter von 14 wurde ich gemobbt, ja, auf der Straße von anderen Jungs. Aber ich wusste, dass ich nicht schwul war, weil es war nicht einfach so, dass ich von den Männern angelockt war. Ich war einfach anders. Und ich dachte, warum bin ich so geboren? Ich bin immer unglücklich, aber ich weiß nicht, warum.
Was machst du beruflich?
Ja, ich arbeite in einem Callcenter.
Ja.
Von einer Fluglinie, aber ich bin Supervisor.
Ja.
Und ja, ich betreue die Kollegen, die die Kunden betreuen, ja, okay. Sozusagen.
Auch in Köln?
Nein, in Bremen eigentlich.
In Bremen?
Ja.
Du kommst auch aus Bremen?
Eigentlich wohne ich in Köln. Ich kann von zu Hause mit DSL-Verbindung virtuell in Bremen sein und dort arbeiten. Aber in der Tat bin ich hier in Köln. Okay. Ich würde auf gar keinen Fall umziehen, ehrlich gesagt.
Es ist nicht normal, dass man von zu Hause bei uns arbeitet. Das ist eine Sache, die gibt es jetzt bei uns seit 3-4 Jahren ungefähr. Mein Name ist Raffaele Franco. Ich bin der Vorgesetzte von Franziska. Bin hier in Bremen seit ca. 10 Jahren. Franziska ist als Francesco nach Köln gezogen, hat als Francesco von zu Hause gearbeitet.
Jetzt ist er jetzt schon im unglücklichen Zustand, ne? Dass es nicht mehr so lang schwer runterfällt, sondern so ein bisschen Übergang da drin ist, ne? Zwischen oben und der Grundlänge.
Ja.
Ja, es liegt halt hier einfach lockerer, ne? In dem mittleren Bereich. Genau, von der Grundlänge ist nicht viel abgekommen, nur minimal die Spitzen, sodass du die ja jetzt einfach locker runterwachsen lassen kannst.
Ich finde es hervorragend, echt. Ich werde bestimmt wiederkommen. Ich sehe noch ein kleines Mädchen im Spiegel. Aber eines Tages wird das Mädchen eine richtige Frau sein. Beim Anfang des zweiten Jahres an der Uni habe ich das Gefühl thematisieren verstanden, dass ich einfach eine fremdfasche Körper bin. Aber trotzdem ging mir nicht besser, weil ich dachte, sowas ist ein Problem, keine Lösung. Ich wusste schon, dass transsexuelle Leute existieren, aber ich dachte damals, dass sie kein richtiges Leben führen. Die sind weder Fleisch noch Fisch. Ich fange immer mit Augen an. Eines Tages habe ich YouTube-Videos gesucht, wo man sich feminisieren kann. Irgendwie wie eine Frau aussehen. Weiß nicht warum. Ich habe ein Video von einem Trans-Mädchen gesehen, die viele Tipps gegeben hat, viele Produkte empfohlen hat. Vielleicht soll ich lernen, Make-up-Artist zu werden. Was ist das interessant? Und ich habe für diesen Kurs angemeldet. Ich habe mich selbst geschminkt und gesagt, ja, das ist nur zu Übungszwecken. Ne? Und das habe ich gemacht. Mit einer Perücke und alles. Und ich dachte, so schlecht sehe ich nicht aus. Das war Januar 2014.
Ich bin Nina und ich bin eine Freundin von Franziska. Wir waren auch mal Nachbarn. Also Franziska und ich haben uns ungefähr vor anderthalb Jahren kennengelernt. Ich habe von der Transition erfahren, weil ja, Franziska mit ihrem männlichen Profil bei Facebook auf einmal gepostet hat. Am Weltfrauentag, das ist mein erster Tag als Frau. Ich war absolut verwirrt und fand es auch irgendwie merkwürdig, weil als wir uns kennengelernt haben, war Franziska ja Francesco und absolut männlich. Und dann auf einmal der Post, mein erster Weltfrauentag als Frau. Da stand ich davor und dachte so, was hat das jetzt wohl zu bedeuten?
Anschließend pudere ich alles. Und dann kommt der Kajalstift. Nach zwei Tagen habe ich mich wieder geschminkt und ich wollte einfach sehen, wie es war mit den Augen. Und dann plötzlich, ich konnte mich gar nicht mehr stoppen. Ich habe weitergemacht, also Foundation, alles. Viel mehr als früher. Ne? Irgendwie verstand ich nicht, was ist denn los? Ist wie eine Vase von Pandora. Ich habe nur eine kleine Sache gemacht und dann kommt das Ganze ganz schnell. Perücke, Lidschatten, alles. Dann, ich habe ernsthaft überlegt, was mit mir los ist.
Francesco war ganz normal. Also das war so jemand, wenn er so vorbeigegangen ist, jetzt nicht unbedingt auffällig oder sowas. Was mir aber aufgefallen ist, bevor er sich entschieden hat, diese Umwandlung zu machen, gab es eine Zeit, da habe ich ihn sehr runtergekommen gesehen. Und ich habe ihn auch mehrmals gefragt, ob alles okay ist, weil man sah ihn das an, unrasiert, wirklich einen super langen Bart, den ich jetzt nicht unbedingt gepflegt fand und so. Und, aber auch so von den Klamotten her, so ein bisschen irgendwas zusammengewürfelt. Hauptsache, ich habe was an und so. Und das war davor nicht so. Auch mit der Gewichtszunahme zum Beispiel. Das war so eine Sache, da habe ich gesagt, mein Gott, also du musst echt mal so ein bisschen auf dich achten, weil im Sitzen, also dein Hemd passt dir bald nicht mehr.
Und dann, ja, habe ich mir selbst gesagt, was ich immer gewünscht habe, was ich tatsächlich bin. Vielleicht soll ich das realisieren irgendwie, ne? Und ja, ich habe einfach mich erkundigt, wie es läuft. Ich bin zur Selbsthilfegruppe gegangen als Mann und ich war der Einzige, der als Mann gekleidet war. Alle anderen Transfrauen waren wie Frauen gekleidet und die Einzigen, die als Männer gekleidet waren, waren die Transmänner, also die biologisch Frau waren, ne?
Okay, und die Augen sind fertig.
Und dann gefragt, was macht man, wenn man Geschlecht wechseln möchte? Nein, man sagt nicht Geschlecht wechseln. Entweder bist du Frau oder bist du es nicht. Okay, ja, die Formulierung ist vielleicht falsch, aber was macht man? und dann habe ich herausgefunden, dass zuerst ein Psychotherapeut suchen sollte und das Ganze thematisieren. An der 6. Sitzung habe ich die Indikation für die Hormone bekommen, aber davor bin ich eine Woche nach Italien geflogen, weil ich wollte meine Familie zum letzten Mal sehen als Mann, weil ich nicht wusste, wann ich wieder zurück nach Italien fliegen könnte.
Ich habe relativ oft mit Franziska über ihre Familie gesprochen und ja, sie hat relativ schnell und klar gesagt, ja, dass die Familie gut reagiert hat, aber dass sie jetzt erstmal ihre Familie nicht mehr sehen wird, weil sie beschlossen hat, dass die Transition hier in Deutschland erstmal abgeschlossen werden soll, bevor sie ihre Eltern dann wieder trifft.
Sie haben mich beruhigt und gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, wir sind deine Eltern, wir sind immer für dich da, egal ob du eine Frau oder ein Mann bist. Haben wir keinen Grund, dich zu verlassen. Also, das ändert nichts. Es hat mich beruhigt und mich stärker gemacht. Deswegen habe ich das weitergemacht noch.
Nur ihr Bruder weigert sich bis heute, sie mit ihrem weiblichen Namen anzusprechen.
Mein Bruder ist sehr konservativ, sehr macho-mäßig. Seiner Meinung nach sollten die Frauen im Haus bleiben, sich um Kinder kümmern und keine Arbeit haben. Deswegen findet er, dass meine Transition eine Abwertung von mir wäre, von mir selbst. Statt meine Männlichkeit zu schätzen, weil es ein Privileg ist, seine eigenen Wörter, ne? Warum will ich eine Frau werden? Weil aus seiner Sicht will ich eine Frau werden. Irgendwie kriegt er nicht mit, dass ich eine Frau immer gewesen bin. Danach habe ich mich bei meinem Chef und an der Arbeit geoutet.
Francesco damals super nervös, Schweißausbrüche, also man konnte sehen, dass sie wirklich geschwitzt hat und meinte dann zu mir, ja, ich muss dir irgendwas sagen und eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Ich muss ganz ehrlich zugeben, also ich habe damals, ich dachte, so jetzt kommt das, Outing, das war mir klar von vornherein. Aber ich dachte, dass er sagen würde, er ist schwul. Ja, und dann sagte Franzi, ja, also ich habe seit 10 Jahren ein Problem, ich fühle mich in diesem Körper nicht wohl. Oh, habe ich gesagt, gut, bestätigt, hast mal wieder recht gehabt. Na, du weißt, wie es ist, du hast gleich alles verstanden. Ja, meinte sie, und meinte er dann zu mir, eigentlich fühle ich mich gar nicht als Mann, ich fühle mich als Frau. Bist du jetzt geschockt? Nein, habe ich gesagt, also geschockt bin ich nicht. Aber ich bin schon erstaunt, habe ich gesagt, weil ich habe mit alles gerechnet. Also ich habe gerechnet, dass du jetzt mir sagst, du bist homosexuell. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass du mir sagst, dass du dich als Frau fühlst. Also das ist doch etwas ungewöhnlich. Also für mich, habe ich gesagt.
Im Mai letzten Jahres hat Franziska dann angefangen mit ihrer Hormontherapie und war auch total glücklich, dass es jetzt losgeht. Und dann hat man relativ schnell die Veränderungen gesehen. Also ich habe Francesco empfunden als einen Mann, der sehr freundlich und zuvorkommen war, aber irgendwie verschlossen. Also er hat nicht super viel und offen über sich erzählt. Und als Francesco dann langsam Franziska wurde, hatte man das Gefühl, die ganze Verwandlung befreit sie total. Also sie hat sich viel natürlicher bewegt, hat natürlicher gesprochen. Und man hat absolut ihr angesehen, ja, dass sie sich viel freier fühlt.
Der erste Tag, wo Franzi als Franzi zur Arbeit gekommen ist, war mit mir abgesprochen. Definitiv. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals, weil der erste Tag wurde, ich glaube, um 3 oder 4 Mal verschoben. Es war nicht so, dass keiner das wusste, nur diesen Schritt jetzt mit Frauenkleidern zu kommen, das war schon für Franzi schwer. Ich weiß, dass es so eine Art Leggings war und ein Pulli. Ich glaube, das war ein rosa Pulli. Auch da habe ich gemerkt, super aufgeregt. Also Reaktion offiziell so ihr gegenüber gab es keine. Negative, im Gegenteil. Ich habe sie wie immer begrüßt, also wir begrüßen uns auch als Francesco, wenn er gekommen ist. Typisch italienisch, Küsschen links, Küsschen rechts. Nur, dass ich diesmal eben eine Frau geküsst habe und nicht einen Mann. Aber die Leute haben natürlich geredet. Einige hat man auch gemerkt, sind extra runtergekommen und so getan, als würden die da keine Ahnung was machen, um zu sehen, wie sie jetzt aussieht. Also man sah die Veränderung, klar.
Eines Tages bin ich zu einem Laden gegangen, ich habe etwas gekauft und gefragt, ob ich auch eine Karte haben kann, womit ich einen Rabatt kriegen kann. Ja, natürlich, sie müssen dieses Formular ausfüllen, aber das mache ich für sie, kein Problem. Das war schon ein bisschen komisch. Dann hat dieser Typ plötzlich auf Frauen gekreuzt, ohne mich zu fragen, gar nichts. Ja, wie ist ihr Name? Und ich war zuerst dabei zu sagen, eigentlich bin ich ein Mann, aber das habe ich nicht gesagt. Ich war dabei, das zu sagen. Habe ich kurz überlegt, ja, egal, es ist nur eine Rabattkarte, es muss nicht unbedingt mein offizieller Name sein. Ja, Franziska. Und als ich von diesem Geschäft rausgekommen bin, fühlte ich mich so leicht wie ein Schmetterling, echt. Ich bin jetzt in meinem Lieblingskneipe. Hier ist ein wichtiger Ort. Ich hatte hier zum ersten Mal ein Date. Es war ohne Erfolg eigentlich, weil es gab keine Folge damals. Aber das ist wichtig, weil an dem Tag hat dieser Mann die ganze Zeit mich angebaggert und Komplimente gemacht und alles. Ich habe mich komisch gefühlt damals. Nicht komisch, also schön, also gut gefühlt. Aber das war das erste Mal, dass eine Person sein Interesse so auffällig gezeigt hat. Ich bin zurzeit nicht für One-Night-Stands zu haben im Moment. Das ist nicht mein Ding. Aber da er extra aus Düsseldorf gekommen ist, habe ich zumindest die Rechnung selbst beglichen. Auch für ihn. Ich war die Kavaliere. Ich stelle mich vor, mit einem Mann zu sein, der mich wie eine Frau fühlen lässt, also mich beschützt und ja, wo ich zärtlich sein kann und süß sein kann, ohne dass die anderen Leute denken, was ist los mit ihm oder ihr. Was noch fehlt, ist die OP. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin, aber ich will OP auf jeden Fall unterziehen. Also, das ist kein Thema. Ich muss nicht überlegen. Ich habe Angst. Eigentlich. Es ist nur das. Das ist eine sehr invasive Operation. Ankommen für mich bedeutet, dass ich nicht mehr was anderes wünsche. Einen neuen Körper, einen weiblichen Körper, ohne Penis am besten. Meine Transition hätte ich viel früher angefangen, wenn jeder Mensch Rock tragen würde, nicht unbedingt Frauen. Ich hätte die Transformation trotzdem gemacht, auf jeden Fall, wenn keine Klischees da wäre, weil ich mich im Spiegel gar nicht angucken konnte. Also das war eine intime Sache. Das Problem war, dass es wie eine Verkleidung war, also wie wenn man zum Beispiel zur Arbeit geht und muss das Dresscode haben. Aber dann, wenn man Feierabend hat, soll man das ausziehen und sich selbst sein. Und ich war nie mein Ich selbst. Ich war immer mit dieser Verkleidung. Deswegen, seitdem ich mich geoutet habe, habe ich nie Karneval gefeiert. Nie, weil ich sage, ich habe mein ganzes Leben Karneval gefeiert. Jetzt Schluss damit.
Nie wieder Karneval. Francesco wird Franziska. Ein Beitrag von Jenny Rieger, Simone Miller, Christoph Reimann und Nina Wenchenbach. So, und jetzt müssen wir noch ankommen mit dem Ballon hier in der 100 D Radio Wissen. Enne fliegt mit dem Ballon durch die Gegend, Simone verfolgt und jetzt landen wir, oder? Enne.
Tun wir. Und wo ist natürlich die große Frage. Unser Pilot Wilhelm hat tatsächlich recht behalten mit seinem Tipp vor dem Abflug. Wir haben es vorhin schon kurz gehört, wir sind in Belgien. Und zwar ganz genau sind wir etwas südlich einer kleinen Stadt namens Peer. Wir sind auf 1400 Metern Höhe und machen uns startklar für die Landung.
Okay, du darfst ans Ventil ziehen.
Ich darf am Ventil ziehen,
ja.
Oh mein Gott, an diesem roten Seil.
Du musst ganz hoch anfassen, ganz hoch, höher, noch höher, wenn du kannst. So, jetzt ziehst du aber langsam runter, kannst auch einen Handschuh haben. Ist nämlich nicht so ganz leicht.
Okay, ah, jetzt höre ich was.
Gut, stopp. So, okay. Du hast jetzt im 100er Bereich gezogen.
Ja?
Das heißt, also, jetzt geht es ganz rasant runter.
Oha.
Ja, kannst loslassen. So, Zeit ist jetzt 09:30. Abstieg. Und unsere Position ist immer noch südlich per 4 Kilometer. Okay.
Wie viele Kilometer haben wir jetzt geschafft insgesamt, also von Düsseldorf bis Peer?
109, also 100 und 108, so, sagen wir mal.
Mal sehen, ob das reicht für den Sieg.
Whisky Echo für Charlie Echo.
Whisky Echo hört laut und klar.
Ja, die Frau?
Ja, Sichtkontakt.
Da sind sie.
Ja. Okay, gut. Ich fange dann schon mal den Ballon ab. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Jetzt kann natürlich sein, dass hier Sand in den Ballonkorb kommt. So. 380 Meter noch. Aber wunderschöne Gegend hier, tolle Wiesen hier. Das sieht hier sehr gut aus. Aber wie immer hat man einen Baum im Weg. So, aber wir landen vor dem Baum. Das passt auch. Sehr schön.
Jetzt sind wir gleich unten. Noch ein paar Meter?
Ja.
Drei? Zwei? Festhalten.
Glück ab, meine Dame.
Glück ab.
Glück ab.
Glück ab.
Noch ein.
So. Was eine Knutscherei.
Geschafft!
So, Enne ist sicher gelandet. Zweiten Platz habt ihr gemacht bei dem Rennen. Simone, was ist mit dir?
Tja, wir Verfolger, wir sind noch ein paar Acker weiter und verpassen gerade die Landung. Dabei wollten wir die ja unbedingt mitkriegen. Aber trotz der guten Aussicht da oben hat der Ballon uns einfach auf den falschen Feldweg gelotst. Kann man nichts machen, aber jetzt kriegen wir doch noch die Kurve. Und fahren auf die Wiese, erreichen die Wiese, auf der Ballon gerade gestrandet ist.
Angekommen. Angekommen, Anne, wie war die Landung?
Ja, gut, sanft. Sehr sanft. Sehr sanft.
Sanft hat sich das angehört. Anne und Simone und die Ballonfahrt. Und wir sind angekommen am Ende der Sendung. Danke an Anne Seidel, Simone Miller, Jenny Gensmer, Christoph Reimann, Panagiotis Gavrilis und Bastian Brandau. Danke an Jenny Rieger, an Katrin Büsker, Nina Winchenbach. Das sind alles Volontäre und Volontärinnen des Deutschlandradios. Und die haben diese Beiträge zu dieser 100 gemacht. Und nicht nur das, die Herrschaften haben jede Menge Videos, viele Bilder, mehr Töne und mehr Infos zu den Geschichten dieser Sendung gesammelt. Das alles in eine sehenswerte Multimedia-Reportage gepackt. Den Link dazu findet ihr auf deradiowissen.de/ankommen. Vielen Dank an Nora Hespers online und Nastja Schwabska sowie Thomas Widdick in der Technik. Danke an Wolfgang Schiller und Julia Rosch für die Redaktion. Gleich macht in diesem Radio hier Till Opitz eine Stunde Liebe. Bei ihm heißt es Sex als Job. Es geht um Sexualwissenschaftler und Sexualpädagogen und ihre Arbeit. Euch einen schönen Abend und denkt dran, wer ankommen will, der muss auch erstmal aufbrechen. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Franziska hat uns erzählt, dass sie früher relativ wenig gesprochen hat, weil sie Sorgen hatte, zu männlich zu klingen. Und sie ist deswegen extra zu einer Logopädin gegangen, um sich eine weiblichere Stimme anzutrainieren. Und sie hatte den Eindruck, dass sie besonders männlich klingt, wenn sie ihre Muttersprache Italienisch spricht. Sie wollte wirklich ungerne Italienisch für uns sprechen. Und dann haben wir sie aber doch überredet bekommen.
Buonasera, mi chiamo Franziska, ho 33 anni, sono italiana e vivo in Germania. Wie war das?
Du hast mit der gleichen Stimme gesprochen.
Ja. Das. Grande!
Mosen habe ich durch Zufall eigentlich kennengelernt, also durch Freunde und Erzählungen. Damals ist Mosen immer noch regelmäßig nach Syrien gefahren, um Blogger mit Computern zu beliefern und Medikamente nach Syrien zu bringen. Und seitdem haben wir Kontakt und er ist auch immer wieder von seinen Reisen zurückgekommen und hat mir auf seinem Tablet immer die Videos gezeigt, wo irgendwelche Bomben dann neben ihm eingeschlagen sind. Und dann meinte er immer so, ja, das war eine Bombe von Assad und da habe ich halt Glück gehabt in dem Augenblick. Aber wenn die mich auch getroffen hätte, dann wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Das hat er dann immer ganz locker so erzählt und das fand ich eben spannend, wie er das erzählt hat.
Ja, die Geschichte mit Christina, die hat mir nochmal gezeigt, dass man dann doch nicht so viel auf Gegenstände geben sollte. Und zwar ist es so gewesen, dass dieser Armreif, den sie mir geschenkt hatte, so als Freundschaftssymbol und zum Abschied, der mir geklaut wurde in Frankreich in einem Schwimmbad, dass sie sich an den gar nicht erinnern konnte. Und der hat ja eigentlich dazu geführt, dass ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich wirklich Hemmungen hatte, mich zu melden. Und was dann letztendlich auch dazu geführt hat, dass der Kontakt zwischen uns beiden abgebrochen ist und wir erst nach 10 Jahren wieder was voneinander gehört haben.
Was ist das?
Weiß nicht.
Der Pipi-Beutel. Okay, dann hat er schon einen von gebraucht.
Ja?
Ja, klar.
Ohne, dass wir irgendwas mitgekriegt hätten.
Da habt ihr noch hier gesessen, da kriegt ihr gar nichts mit.
Musst du?
Nee.
Bei mir geht's auch.
Wenn es wehtut, wir haben ja ein bisschen ja, ausgerüstet.
Ja, im Notfall melden wir uns.
Gar kein Problem, bevor es wehtut.
Siehst du von da oben irgendwo einen Busch für mich zum Pipi machen?
Gute Frage, ich guck mal.
Danke.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.